Gut, ich komme zu unserem Thema heute. Wir sind ja miteinander im Thema unterwegs, Kirche für andere. Und ich meine doch, dieser Satz, diese Aussage von Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hat, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Die konfrontiert uns doch recht unbequem, oder? Unser Vorbild, nachdem wir unser Leben ausrichten, ist Jesus Christus. Und er hat von sich gesagt, dieser Satz, diese Aussage hier in Matthäus 20, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Wir lieben diesen Satz, oder nicht? Wir feiern ihn. Das ist unser Herr, der gekommen ist, sein Leben als Lösegeld für uns hinzugeben. Heißt aber auch, dass Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen, für mich selber da zu sein, sondern für andere. Nämlich für Menschen, die Erlösung brauchen, die Heilung brauchen, die eine Errettung, die Rettung brauchen aus irgendeiner schwierigen Situation. Und nun, wenn wir das aus diesem Blickwinkel ansehen, dann ist der Zusammenhang brisant, in dem Jesus diese Aussage gemacht hat. Es heißt ja, denn, da muss was vorherkommen. Im Satz vorher, oder? Und das, was im Satz vorher kommt, ist Folgendes. Bei euch soll es nicht so sein, wie bei den weltlichen Herrschern. Wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste oder die Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Das ist der Zusammenhang dieses Satzes. Und ich glaube, es ist für uns alle wichtig, dass wir uns heute auch wieder durch Gottes Wort einfach konfrontieren lassen. Denn wir leben doch in einer schon sehr individualisierten Zeit, oder nicht? Wo die Hauptsache ist, wie geht es mir und wie kann ich für mich oder für uns schauen und sich alles um so die Selbstverwirklichung dreht. Und es ist ja für uns auch nicht so einfach, dass wir uns diesem Geist, diesem Zeitgeist entziehen, oder? Wir brauchen Antworten aus dem Wort Gottes. Und Jesus selber fordert uns heraus, dass wir unser Leben leben in dieser Haltung, für andere Menschen da zu sein. Und ich möchte auch eine Frage aufnehmen heute, die in einer Vertiefungszeit Mitte August formuliert wurde. Nämlich die ganz einfache Frage, ja, wie können wir denn für andere da sein? Und das in einem zweifachen Sinn. Einmal persönlich, wie kann ich für andere da sein? Und dann wurde die Frage auch gestellt, wie können wir das miteinander? Sei es in einer Kleingruppe oder als ganze Gemeinde. Wie können wir für andere da sein? Und heute in der Vertiefungszeit werden wir dieser Frage nochmals nachgehen, und zwar in einer sogenannten Lectio Divina. Das ist ein uralter, geführter Dialog mit Gott auf der Grundlage eines Bibelwortes. So der Slogan, den die alte Kirche schon formuliert hat, ist das Herz Gottes im Wort Gottes entdecken. Das machen wir in der Vertiefungszeit. Wir haben eine spannende Geschichte aus der Bibel. Ich lade dich herzlich dazu ein. Wie können wir für andere da sein? Christian hat uns vor zwei Wochen einen wichtigen Schlüssel gezeigt, nämlich Menschen mit Gottes Augen sehen. Und ist es nicht so? Wenn wir Menschen anschauen, wenn wir Menschen begegnen, dann sehen wir doch mal zuerst an eine Fassade. Oder? Und diese Fassade gibt uns irgendwelche Informationen, die uns dann mehr oder weniger ansprechen, etwas auslösen. Wir sehen, wie jemand gekleidet ist, wie er oder sie daherkommt, sympathisch, weniger anziehend, wie jemand gestylt oder locker ist. Und in unserem Kopfkino läuft dann ja schon einiges ab. Und wenn wir eine Person besser kennen, dann sehen wir mal, wie sich diese Person darstellt. Wie sie sich im Alltag gibt, in ihrem Arbeitsumfeld oder in welchem Umfeld, in Nachbarschaft, wo wir Menschen erleben. Wir sehen mal ihre Rolle, oder? Und Conny Stutz hat uns auch vor 2 Wochen in der Vertiefungszeit nochmals gezeigt, wie wir Menschen oft durch unsere eigene, oder eigentlich immer durch unsere eigene Brille anschauen. Und die ist eben manchmal oder oft etwas dunkel oder verzerrt unser Bild. Und wir können ja nicht anders, wir schauen sie durch unsere Brille an, oder? Aber das ist nicht das Bild der Realität einer Person. Aber weil Gott der Schöpfer ist, heißt es von ihm, er sieht das Herz. Er schaut hinter die Fassade von uns allen. Er sieht unser Herz, er sieht dein Herz. Er sieht, er versteht, was dir wirklich wichtig ist. Was dich wirklich als Person ausmacht. Er sieht dich wie ein Juwel, das er geschaffen hat in seiner Liebe, aus der Ewigkeit heraus, für unsere Zeit. Du darfst ruhig mal etwas lächeln. Hallo, liebe Christen, du bist ein Juwel Gottes. Weißt du das? Solltest du dich heute daran erinnern? Hey, Freunde. Wir haben oft so verkehrte Bilder, wie Gott uns anschaut.
Der weiß ja genau, was ich gestern gedacht habe.
Hören wir doch auf. Er sieht dein Herz. Er sieht, wer du bist. Er sieht auch deine Sehnsüchte. Er sieht unser Verlangen. Und er sieht die wirklichen Nöte auch, die wir in uns tragen. Unsere Bedürfnisse. Wer du wirklich bist. Und ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist, wenn er uns helfen kann, und das will er ja, unsere Augen zu öffnen, dass wir Menschen mit seinen Augen sehen, dann passiert etwas. Dann passiert etwas in unserer Umgebung, dort, wo wir unterwegs sind, und es fällt uns dann leichter, Kirche für andere zu sein. Und so habe ich dieses Gebet wieder neu zu meinem Gebet gemacht. Herr, lass mich Menschen mit deinen Augen sehen. Und ich sage euch, Gott hat das Gebet erhört und hat mich in ein Trainingsprogramm hineingenommen. Manchmal kommt die Erhörung etwas anders, als wir uns das vorstellen, oder? Hat mich in ein Trainingsprogramm hineingenommen. Er schickt mich in ein Einkaufszentrum oder in die Innenstadt und sagt, schau dir einfach die Menschen an. Lasse sie auf dich wirken. Und beginne sie mit den Augen zu sehen und die Eindrücke aufzunehmen, die ich für Menschen habe. Letzte Woche war ich im Auto unterwegs, im Weinland, fahre da an einem Landbahnhof vorbei, wirklich Land. Und auf dieser Bahnhofsrampe sitzt ein junger Mann mit den Beinen verschränkt und ich sehe gerade, wie er sich einen Schuss gibt. Und ich denke, Mann, oh Mann. Was passiert hier gerade? Einfach so, Feierabend, Öffentlichkeit. Sollte ich jetzt anhalten und mir einen Moment Zeit nehmen? Ich wusste es nicht in dem Moment, um einen Termin verpassen oder zu spät kommen. Aber das ist so der Trainingspunkt, den Gott mit mir macht. Und der zweite, nach dem Menschen mit seinen Augen sehen und mich betreffen lassen davon, übt Gott mit mir noch etwas. Und ich sage euch ja, ich halte nicht so viel Predigten von Themen, wo ich eigentlich noch Lehrling bin. Aber in diesem Punkt bin ich wirklich Schüler der unteren Klassen. In dem Training, wo Gott mir sagt, halte an. Das ist hart. Ich finde das hart. Wer von euch hält gerne an und wartet? Ich hätte ein paar Hände erwartet. Ich weiß, es gibt solche unter uns, die machen das gerne. Aber Hedi und ich, wir gehen ja auch gerne wandern. Aber dann läuft das so ab. Ich sehe die großen Berge und sage, schau, die großen Berge, ist so cool. Und daneben, dann läuft es, oder? Und sie muss dann versuchen, mitzuhalten. Und dann sagt sie, aber schau mal diese Blume. Und dann muss ich anhalten. Das ist schon okay, aber bitte nicht zu viel. Oder? Da muss man ja anhalten. Da kommt man aus dem Rhythmus. Und wir haben doch ein Ziel. Wer sitzt gerne im Auto, wenn es nicht mehr vorwärts geht? Und du stehst in dem schönen Winterthur vor den roten Ampeln und es geht nichts mehr. Und dann wird es grün und es geht immer noch nichts. Ich finde das schrecklich. Das kann Hedi auch besser. Die macht das ganz cool nebenbei. Ich denke. Oder du bist im Zug und auf offener Strecke hält er an. Du denkst, was ist mit meinem Anschluss? Und. Ich finde diese Lektion schwierig. Ich will doch nicht stillstehen. Ich will doch etwas bewegen. Anhalten ist grundsätzlich mal Zeitverschwendung. Grundsätzlich. Oder? Wir möchten etwas bewegen. Ich möchte etwas unternehmen. Aber weißt du, Gott sagt ja manchmal auch, wir sollen gehen, oder? Aber er sagt dann eben auch, anhalten, und zwar für Menschen. Und Jesus hat uns das vorgelebt. Und seit ich mich mit diesem Gedanken beschäftige, anzuhalten für Menschen, entdecke ich in der Bibel bei Jesus fast nur noch Geschichten, wo er angehalten hat. Angehalten für eine Frau am Brunnen, für eine Prostituierte, angehalten für einen römischen Hauptmann, noch schlimmer für einen Zöllner, mit dem ist er noch essen gegangen. Angehalten für einen zu früh verstorbenen Sohn, für eine weggestorbene Tochter. Man könnte fast meinen, anhalten wäre das Programm bei Jesus. Und ich nehme alleine dieser Stellen heraus mit euch. Jesus stieg mit ihnen, den Jüngern, den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen. Und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und aus dem Küstengebiet von Tyros und Sidon waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und Jesus nahm sich Zeit für sie. Sie bedrängten ihn und er befreite sie und heilte und dann begann er zu lehren den ganzen Tag. Er blieb stehen. Und ich muss sagen, das fordert mich schon heraus. Mein Programm wird manchmal nur schon durch ein einziges Telefon durcheinander gebracht. Kennt das noch jemand? Oder? Wenn es klingelt und man fühlt sich gestört. Aber bei Jesus war sich unterbrechen lassen sozusagen der Tagesrhythmus. Jemand hat gesagt, ganz viele Wunder bei Jesus waren Unterbrechungswunder. Weil er unterbrochen wurde. Die Frau mit dem Blutfluss. Dabei war er unterwegs zu einem anderen dringenden Fall. Unterbrechungswunder. Und er war im Geist darauf vorbereitet. Und wenn Jesus dann sagt, folget mir nach, dann ist das schon eine Herausforderung, oder? Jetzt könnte man einwenden, ja, der hatte noch Zeit, das war noch eine andere Zeit. Ja, klar, aber. Nehmt euch in eine Geschichte mit, sollte euch bekannt vorkommen. Die Vorgeschichte ist, dass ein Gesetzeslehrer Jesus testen will und ihn fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus dreht den Spieß um, das konnte er sehr gut, und fragt ihn, was liest du im Gesetz? Und dieser antwortet getreu, liebe Gott, den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagt Jesus. Und ihr habt ja gemerkt, wie er die Rollen gewechselt hat, oder? Jetzt ist er der Lehrer. Und dann sagt er diesem Mann, tu das und du wirst leben. So, erster Punkt für uns alle, wenn ihr noch etwas Theologie mitnehmen möchtet, das Gesetz Gottes ist sehr einfach. Liebe Gott den Herrn mit allem, was du hast und den Nächsten wie dich selbst. Tu das und du wirst leben. Amen. Es geht noch, oder? Einfach. Gut. Aber dieser Gesetzeslehrer, der will sich für irgendwie seinen Lebensstil rechtfertigen, heißt es im Wort, und fragt zurück, aber wer ist denn mein Nächster? Gute Frage, könnte man denken. Man könnte auch denken, weshalb weißt du das nicht, wenn du doch Gesetzeslehrer bist? Oder? Eigentlich. Aber Jesus geht darauf ein, er war auch hier im Geist vorbereitet und erzählt diese Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder, dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle, er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm, er sah ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. So, wir stellen mal fest, alle Beteiligten kamen zufällig an der Unglücksstelle vorbei. Alle, oder? Zufällig. Und das Zweite, was wir feststellen, alle waren geschäftlich unterwegs. Sie waren beschäftigt. Alle waren auf einer Dienstreise. Und als Drittes stellen wir fest, von den dreien waren zwei Kleriker, sogenannte Kleriker, fromme Amtspersonen. Oder? Eingesetzt als fromme Amtspersonen, Priester und Levit. Die hatten von Amtes wegen sich um den Gottesdienst zu kümmern und hatten sich von Amtes wegen um Menschen zu kümmern. Das war ihr Job, ihr Auftrag. Tja, und man kann in die Geschichte hineinlesen, dass der verletzte Mann ein Jude war, denn er kam ja von Jerusalem her nach Jericho. Also wir können interpretieren, es war ein Jude. Aber die beiden hatten für diesen Mann kein Auge und keine Zeit. Ich gehe davon aus, das war nicht zeitlicher Stress, wie wir das kennen. Denn die mussten nicht um 14:45 in Jericho sein, weil um 3:30 die Sitzung losgeht oder so. Oder das war nicht die Realität. Aber vielleicht hatten sie ein Problem. Vielleicht hatten sie das Problem, wenn sie jetzt diesem Mann geholfen hätten, hätten sie sich nach dem Gesetz verunreinigt und eine Woche lang ihren Job nicht mehr ausführen können. Wird nicht gesagt, aber könnte sehr wohl der Grund gewesen sein, dass sie sich sagen, ich habe nichts gesehen. Dann können wir unseren Dienst ja nicht tun. Ja, liebe Leute, wir können ja uns nicht jeder Person annehmen, die gerade etwas Dummes erlebt. Die hätte ja besser können aufpassen. Warum muss er jetzt genau da durch, zu der Zeit? Alleine? Also bitte, oder? Wir können doch nicht einfach alles stehen und liegen lassen. Nur weil jetzt der oder die in Not ist. Ist das nicht die Zwangsjacke, in der wir oft stecken? Also ein altbekanntes Ding, oder? Und wir sehen unsere Verpflichtungen. Aber was wäre, wenn Gott mit dieser blöden Störung ein Wunder geplant hätte? Oder was wäre, wenn Gott sich gedacht hätte, das ist die Gelegenheit, wo ich mit jemandem beten kann, wo jemand offen ist, etwas über Jesus zu empfangen? Was wäre, wenn ich anhalten würde? Das ist das Training. Und der Heilige Geist ist gerade daran, mir das beizubringen. Und es könnte ja sein, dass er auch zu dir spricht. Wäre möglich. Er hat mir eine Aufgabe gegeben. Nimm dir pro Woche eine halbe Stunde. Das ist im Wochenschnitt nicht so viel. Wenn ich eine Rechnung mache, ich sage, über 7 Tage gesehen, habe ich pro Tag 6 Stunden Zeit, die ich gestalten kann. Über 7 Tage, mit allen Freitagen und allem, oder? Habe ich 6 Stunden, die ich gestalten kann, dann ist eine halbe Stunde 1%. Ist nicht so viel, oder? Geht noch. Und Gott hat mir gesagt, nimm eine halbe Stunde pro Woche für das Anhaltetraining. Ich gehe also ins Einkaufszentrum oder hier durchs Quartier oder in die Altstadt, um nichts zu tun. Einkaufen mit Jesus heißt in meiner Agenda einkaufen ohne einkaufen. Einfach Menschen zu sehen, Zeit zu haben, die Möglichkeit, mich unterbrechen zu lassen und anzuhalten. Ziellos. Schlimm. Als ich das erste Mal praktizierte, schlenderte ich so durch die Migros, kam in die Elektronikabteilung, die sie gerade am Auflösen waren, oder? Schau mir da ein paar Dinge an, kommt ein Mann daher und beginnt gleich, er explodiert gleich und wettert darüber, über diese Firma, die ihre Juwelen verhökert und das Ding auflöst und so. Das war ein ehemaliger Migros-Mitarbeiter, der pensioniert war und der sich furchtbar darüber aufregte, was diese Firma jetzt machte. Und weil ich Zeit hatte, konnte ich ihm zuhören und ihm am Schluss hoffentlich etwas Positives mit in den Tag geben. Einfach, weil ich Zeit hatte, oder? Beim nächsten Mal gab es ein sehr spannendes, spontanes Gespräch da auf einer Straße, wo es normalerweise keine Leute hat. Ein andermal passiert nichts. Ich schlendere durch das Einkaufszentrum, kenne inzwischen alle Läden. Das Sicherheitspersonal schaut mich an. Ich denke, was denken die über mich? Ja, ich schaue ja schon langsam wie ein Rentner aus, aber ich bin noch keiner. Und ich gehe wieder und es war scheinbar nicht viel los vom Himmel her. Ich schenke ein Lächeln und so weiter, oder? Und der Heilige Geist sagt, guter Job, sehr gut gemacht. Diesen Freitag war ich in der Altstadt unterwegs und der Heilige Geist sagt mir einfach nachher, du hast einige Eindrücke aufgenommen, schreib die jetzt einfach auf. Habe ich aufgeschrieben. Hey, da ist so viel zusammengekommen. Durch ein paar Gassen laufen, wahrnehmen, was da überall passiert, was für Leute da sind, was möglicherweise Menschen bewegt. An diesem Tag eine andere Geschichte, ruft mich jemand hier im Büro ganz offiziell an. Person sagt, sie steht in einer Lebenskrise, bietet ihr Gespräch an. Aber sie meldet sich nicht mehr. Schade. Auch traurig. Aber der Herr hat etwas vor. Er ist dran. Und ich bin irgendwie innerlich darauf vorbereitet und sage, Herr, wo ist der nächste Job für mich? Und wir haben Röne Pfister unter uns und er hat eine interessante Geschichte mit seinem Nachbarn, die er uns jetzt gleich erzählt.
Ja, guten Tag. So viel Zeit habe ich auch nicht, ich bin pensioniert. Das ist immer schwierig. Mein Nachbar ist ein Italiener und wir haben ein ganz gutes Verhältnis. Aber ich habe mich gefragt, wie kann ich ihm dienen? Wie ist es möglich, mit ihm mehr Kontakt zu haben. Und ich habe einfach eine Plattform gesucht und habe gemerkt, ja, er hat den Garten gern, er ist viel im Garten draussen. Er kocht sehr gerne, er erzählt mir immer wieder von seinem Kochen. Und dann habe ich gedacht, ich lade doch den mal ein, zu uns ein. Und dann haben wir diskutiert und er ist wirklich, hat er viel erzählt vom Kochen. Und dann habe ich gedacht, wie könnte er das brauchen? Und ich bin am Sparapparat, also wir haben einen Spar, einen kleinen Laden dort, und haben gesagt, ja, du koch doch einmal für den Spar. Und er war ganz begeistert und hat angefangen, Menü zusammenstellen. Und dann haben wir am Samstag habe ich mir Zeit genommen und bin mit ihm dort in Sparruhe. Und wir haben miteinander, er hat das Menü gemacht und ich habe noch einfach die Sachen nur getragen, weil er schon älter ist. Und ich habe gemerkt, so kann man Beziehung schaffen zu ihm. Oder im Garten raus hat er von seinen Reben erzählt, die er hat. Und ich habe gemerkt, er ist einfach begeistert davon. Und ich habe gesagt, ja, das würde ich auch gerne. Und er ist sofort dabei gewesen und hat gesagt, Röni, ich setze für dich Reben. Ich mache das. Und dann hat er mir die Setzling gebracht und ich habe die Reben selber gesetzt. Dann aber. Und so kommen wir immer näher zusammen. Und er hat auch Schnitzereien, die er macht, wunderbare Schnitzereien. Und so konnte ich den Hausreis mal einladen, einfach, weil ich dachte, es wäre schön, er könnte irgendwie eine Beziehung knüpfen. Und so ist der Hausreis gekommen, er hat uns gekocht, natürlich, und begeistert seine Schnitzereien gezeigt. Es sind einfach so Sachen, wo ich merke, es schafft Beziehung zu einem Menschen. Und ich bin nicht besonderer Evangelist oder so, aber ich kann doch mit dem beten, wenn er krank ist oder wenn er Rückenweh hat. Und so ist die Chance da, dass man vielleicht auch mal ein näheres Gespräch noch haben könnte über Jesus. Das wünsche ich mir. Und ich könnte gerne dafür beten. Oder wenn jemand will, schöne Schnitzereien anschauen will, kann er sich mit mir in Verbindung setzen. Ich würde das ihm schon präsentieren. Ich würde sie gerne zeigen. Jeder Mann, oder? Oder ich habe noch vielleicht eine zweite kleine Geschichte. Ich habe einen Mann, einen Koreaner in der Gegend, der stößt immer seine Frau im Rollstuhl durch ab. Und der mag wirklich fast nicht mehr. Und bei uns geht es dann nachher wieder darauf, natürlich an der Echelstrasse. Und ich habe einfach mal gedacht, ja, was machst du jetzt? Und ich habe gesagt, ja, komm, ich stoße. Wir können zwar nicht fast nicht miteinander reden, weil er kann kein gutes Englisch und ich kann auch nicht besonders gut Englisch. Aber wir mit Händen und Füßen und er hat so Freude. Und jedes Mal jetzt winkt er mir wieder, wenn er mich sieht. Es ist wirklich etwas Schönes. Wir können mit kleinen Sachen einfach unseren Nachbarn dienen.
Super. Danke vielmals, René. Yeah. Ja. Könnte es sein, dass Jesus mit uns einen Lebensstil trainieren will, wo wir innerlich eingestellt werden, uns einstellen, uns unterbrechen zu lassen, für Menschen anzuhalten und so Kirche für andere zu leben? Könnte es sein, dass wir Schnellen und Beschäftigten, dass wir oft verletzte Menschen, bedürftige Menschen in der Nachbarschaft, auf der Bahn oder der Straße nicht wahrnehmen und darum Gelegenheiten verpassen, jemand etwas vom Himmel zu schenken? Es gibt wirklich die himmlischen Gelegenheiten. Einfach noch eine letzte Geschichte. Die hat der Heilige Geist arrangiert. Ich war mit einem Pastorfreund von Luzern nach Zürich unterwegs. Wir sprachen über Gemeindegründungen, vollbepackter Interregio. Wir haben uns irgendeinen Wagen ausgesucht unter den 10 oder 12 Wagen, wo wir einen Platz gefunden haben. Schräg vis-à-vis setzt sich eine Frau hin. Wir sprechen da über die Gemeindegründungen. Plötzlich spricht sie uns an und sagt und fragt, aus welcher Bewegung seid ihr, über welche Gemeindegründungen sprecht ihr? Und wir kommen ins Gespräch, stellt sich heraus, sie ist aktuell mit ihrer Familie, hat sie einen Traum, eine Gemeinde zu gründen. Und sie sind gerade in einer schwierigen Situation, weil Freunde aus dem Projekt ausgestiegen sind. Und der Heilige Geist arrangiert, dass die im vollbepackten Zug nicht oben, sondern unten uns vis-à-vis sitzt. Und wir sie ermutigen und segnen können. Ich möchte dir heute die Herausforderung mitgeben, die mich gerade beschäftigt. Willst du dich aufmachen mit dem Gebet, Herr, lass mich Menschen mit deinen Augen sehen? Und wie kann ich mir Zeit für andere nehmen? Wo willst du, dass ich anhalte? Du kannst dir gerne diese Fragen mitnehmen. Jesus, wo willst du, wo zeigst du mir, dass ich anhalten kann? Wer ist meine Nächste oder mein Nächster? Wer ist offen? Wo gibt es eine Türe? Dieses Gebet, öffne meine Augen, dass ich die Menschen sehe, wie du sie siehst. Und das Training, leiste dir Unterbrüche und halte für Menschen an. Um den Bogen zu schließen, die Geschichte von Jesus mit diesem Gesetzeslehrer hat noch einen Abschluss. Jesus wendet sich diesem Lehrer zu, dreht den Spieß nochmals um und fragt ihn, was denkst du, wer von diesen dreien ist der verletzten Person zum Nächsten geworden? Wie einfach die Frage und wie genial. Die Antwort ist einfach, ja, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Und Jesus sagt, dann geh und handle du genauso. Wir wollen miteinander beten. Lasst uns doch einen Moment aufstehen, vor Gott stehen. Und lass einfach das wirken, was der Heilige Geist zu dir gesprochen hat. Ich danke dir, Jesus, dass du zu uns sprichst, dass du uns ein solch starkes Vorbild auch mit Geschichten und Illustrationen gegeben hast. Und ich bete, dass das, was wir gehört haben, unser Herz durchdringt. Und ich bin überzeugt, Heiliger Geist, dass du ganz viele Gedanken angeregt hast. Und ich bete jetzt, dass wir einfach von dir empfangen können. Und ich lade dich ein, dass du mal wieder mit mir deine Hände Jesus hinhältst, die offenen Hände. Und wir sagen, komm, Jesus, fülle meine Hände. Fülle meine leeren Hände mit deinen Schätzen, mit dem, was du hast, für meinen Alltag, für mein Leben, mit dem Reichtum, den du bereit hast. Ich empfange heute wieder aus dem Überfluss von deiner Gnade. Und ich danke dir, Jesus, dass du mit mir mitkommst in den Alltag hinein. Und ich danke dir, Jesus, für die vielen guten Gedanken, die du uns geschenkt hast und schenkst. Und preise dich dafür, Herr.